Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch am heutigen Tag möchte ich mich gerne nochmal mit einem Thema, was ich jetzt vor einigen Tagen schon aufgegriffen habe. Ich war auf der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. 13 Zimmer, offene Küche, 5 Bäder plus Baumhaus. Und dort habe ich diesmal ein ganz besonderes Projekt, und zwar handelt es sich um einen Wagenplatz, das die letzten, ja ich sag mal 2 Jahre auch mehrmals nicht nur umgezogen, sondern auch ihren Platz umgeändert haben. Und zwar gab es erstmal am Ostbahnhof einen Wagenplatz, der 2021 geräumt werden musste. Wir haben jetzt hier eine kleine Runde von dem Wagenplatz Karlbach, einmal Lea, Hummel, Lucky und Bertha, ich freue mich sehr, dass ihr auch heute hier für eure Wohnidee und Wohnqualität hier sprechen könnt. Hallo.
Hi.
Hi.
Hallo.
Wo ist der Wagenplatz genau? Wie heißt eure Initiative?
Aktuell wohnen wir in Karlbach und sind so um die 14 Leute, sind hier hingezogen am 21. Dezember 2021 vom Ostbahnhof hierher. Wir sind aktiv auch gewesen, auch am Ostbahnhof schon als Initiative We Need Homes to Stay at Home, FFM, um so darzustellen, dass es irgendwie einen großen Mangel an Wohnraum gibt, nicht nur für Wagenleben, sondern im Generellen in der gesamten Stadt und dass es eigentlich unbezahlbaren Wohnraum gibt. Als damals der Ostbahnhof besetzt wurde, ging es auch nochmal stark darum, okay, man muss in der Pandemie zu Hause bleiben und wenn man kein Zuhause hat, kann man nicht zu Hause bleiben. Man kann keine Ausgangssperren einhalten, man kann all diese Dinge, die von einem erwartet werden, nicht tun und man kann sich vor allem nicht selber schützen.
Also sozusagen sind wir heute die bestehende Wohngemeinschaft, die sich ja entwickelt hat aus der Besetzung am Ostbahnhof. Und jetzt sind wir in Karlbach. Ich musste gerade noch mal schmunzeln beim Namen, weil es war damals am Danziger Platz, es war Ranzig am Danzig. Jetzt sind wir manchmal ranzig in Karlbach, aber wir denken schon noch drüber nach, es könnte einen passenderen Namen geben für unser Projekt.
Ihr seid jetzt hier auch auf der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. Wie kamen die überhaupt auf euch und was macht ihr eigentlich hier auf der Infobörse? Was war die Idee?
Wir sind schon seit 1,5 Jahren ungefähr im Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen. Wir sind letztes Jahr zum ersten Mal auf der Infobörse gewesen und dieses Jahr wieder da, weil das für uns eine tolle Möglichkeit zum Austausch ist mit anderen Projekten und auch eine gute Möglichkeit, unsere Wohnform vorzustellen, weil die oft unterrepräsentiert ist, vor allem wenn es auch um gemeinschaftliches Wohnen geht und Städte Programme haben, gemeinschaftliches Wohnen zu unterstützen, dann sind selten, glaube ich, Wagenplätze da vertreten. Und deshalb wollen wir auch unsere Wohn- und Lebensform hier repräsentieren und uns einsetzen für wagenplatzspezifische Anliegen.
Wie ist das jetzt? Ihr seid jetzt seit Dezember 21 auf dem Karlbacher Wagenplatz. Was habt ihr denn nach dem Einzug jetzt hier für Erfahrung gemacht und seid ihr denn in Kommunikation? Wollt ihr hier in Karlbach bleiben? Und wie ist euer Plan für ein Wohnprojekt?
Mittlerweile haben wir die schöne Änderung, dass wir einen Einjahresvertrag für diesen Platz angeboten bekommen haben von der Stadt. Bis Frühjahr hatten wir nur 3 Monatsverträge, die dann auch zwischenzeitlich mal ausgelaufen waren ohne einen neuen Vertrag. Das heißt, wir sind eigentlich bis vor kurzem oder bis vor einem halben Jahr noch in einer ziemlich prekären Situation gewesen, was unseren Bleibestatus hier irgendwie betrifft und immer mit einer Unsicherheit verbunden, kann das Projekt hier weiter existieren, kann das Projekt überhaupt weiter existieren, wenn es diesen Platz nicht mehr gibt. Und durch diesen angebotenen Einjahresvertrag hat sich unsere Perspektive zwar ein bisschen verlängert, allerdings ist das ein Vertrag, der nicht auf unsere Wohnform zugeschnitten ist und der auch nicht für uns umsetzbar ist, leider in vielen Punkten. Das ist so ein Standard-Pacht- und Nutzungsvertrag. Da steht zum Beispiel gar nicht drin, dass wir hier wohnen dürfen. Und das ist ein ziemlich großes Problem. Das ist sehr spezifisch für das Wagenleben, weil in den meisten Bundesländern und in Hessen auch ist im Baurecht nicht vorgesehen, dass man auf die Art wohnt, wie wir wohnen. Es gibt so ein paar Sonderregeln wie die fliegenden Bauten und die Campingplatzverordnungen und es gibt auch Klauseln für alternatives und experimentelles Wohnen, aber die werden hier leider nicht angewandt in unserem Vertrag und das ist eine Forderung von uns, dass wir einen Vertrag bekommen, der auch unsere Wohnform und auch uns absichert mit dieser Wohnform, sodass wir hier wie alle Leute auch legal wohnen können und nicht in so einem Graubereich, der uns immer wieder so ein bisschen illegalisiert, der grundsätzlich Wagenplätze als Wohnform illegalisiert. Ja, das würden wir uns wünschen. Leider sind die Verhandlungen mit der Stadt ein bisschen schleppend. Wir haben jetzt schon mehrfach um Gespräche gebeten zu diesem Vertragsthema. Jetzt haben wir einen Gegenentwurf geschickt und bisher aber leider noch keine Rückmeldung und hoffen, dass wir da bald irgendwie auf einen Vertrag uns einigen können, der ja für uns auch funktioniert. Man muss sagen, es gibt andere Plätze in Frankfurt, die so einen Vertrag haben. Deshalb sehen wir nicht, warum wir nicht auch so einen bekommen sollten, der ein Vertrag für Wohnen ist.
Und zwar ein Vertrag, der es letztendlich auch ermöglicht, dass man eine legale Meldeadresse hat, dass man alles, was davon abhängt, auch in die Wege leiten kann, wie zum Beispiel arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, ein Konto zu haben. Das ist einfach auch super wichtig.
Vielleicht eine Erfahrung, die von den allerersten Tagen kommt. Ich glaube, das war der erste oder zweite Abend, als wir hier waren. Da ist eine von mir als ältere Dame eingelesener Mensch mit Hund irgendwie unten am Grundstück lang spaziert, hat gefragt, was wir hier machen. Wir haben gesagt, ja, wir sind irgendwie jetzt hierher gezogen und bereiten uns irgendwie vor. Und dann hat sie uns herzlich in der Nachbarschaft willkommen geheißen und gemeint, dass sie hofft, dass wir uns gut einleben.
Lea hat vorhin kurz, oder sag du erstmal, wenn du was ergänzt.
Wir generell so die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Nachbarinnen, die wenigen, die es hier vor Ort gibt, auch wirklich uns positiv gegenüberstehen und super interessiert sind, sagen, ach, jetzt treffen wir mal jemanden von da, wir haben schon gesehen, die bunten Plätze, wie toll, und die wir auch zu Sommerfesten eingeladen haben, also die einfach das auch gut finden, dass wir hier sind.
Verhandeln mit der Stadt, was bedeutet das genau? Wer ist euer Verhandlungspartner, Partnerin?
Offiziellerweise die Silvia Weber, die also vom ABI, genau, die ist natürlich, also dann noch mit anderen Leuten, die im Amt arbeiten, sind wir in der E-Mail-Kommunikation nicht immer direkt mit ihr. Genau, das sind unsere Ansprechpersonen. Ja, die waren einmal hier, ganz am Anfang tatsächlich. Und da hatten wir uns auch darauf geeinigt, dass wir in einem halben Jahr wieder sprechen. Das ist dann leider nicht passiert. Und eigentlich seitdem, also seit Mai 21, bitten wir regelmäßig um Gesprächstermine, die leider nie zustande kommen. Dann muss man jetzt noch ergänzen, vielleicht, dass in dem neuen Vertrag auch eine Miete vorgesehen ist, die wir so eigentlich ein bisschen zu hoch finden dafür, dass wir hier kein Strom, kein fließend Wasser, keine Toiletten, keine Duschen und keinen Hausmeister haben, der kommt, wenn hier ein Baum umfällt, was letztes Jahr passiert ist, eben auch keine Meldeadresse zur Verfügung haben. Natürlich sind das Sachen, die wir gut mit unserer eigenen selbstgebauten Infrastruktur abpuffern können, weil wir Solaranlagen haben, weil wir einen Kubikliter Wasserkanister haben, mit denen wir uns mit Wasser versorgen, weil wir Komposttoiletten haben. Und das ist für uns auch Teil von experimentellem Wohnen, dass man sich da andere, nachhaltigere, ökologischere Wege der Versorgung schafft. Gleichzeitig sehen wir aber nicht, dass wir für diese leerliegende Brache ohne diese gängigen Versorgungsmöglichkeiten irgendwie dann so eine hohe Miete bezahlen sollten. Zudem sind wir jetzt hier auf einem leerstehenden Gelände und haben auch noch ein Auge auf die Hallen, die hier leer stehen. Wenn da mal was wegkommt, wenn da jemand reingeht, dann kriegen wir das mit und gehen hin und schauen so ein bisschen, dass jetzt hier kein Quatsch passiert. Und da hat die Stadt ja auch einen Gewinn von. Und wir machen ein soziales Angebot und ein kulturelles. Wir veranstalten Konzerte und Barabende, gerade so Upcycling-Workshops. Immer wieder machen wir so pädagogisches Programm für Kids und ja, finden, dass wir damit auch den Stadtteil hier bereichern und dass das ja auch eine Art von Mehrwert ist, den wir der Stadt geben.
Nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Also war so gerade, was ich im Kopf hatte und ergänzen wollte. Es ist nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, liebe Stadt, schenke uns bitte einen Wohnraum, weil wir nichts zahlen wollen. Es ist schon so, dass wir uns engagieren dafür, dass im Stadtteil und auch nicht nur im Stadtteil, einfach, wir sprechen ja auch gerne darüber hinaus, dass es einfach ja Sachen gibt, die angeboten werden, wo wirklich alle was davon haben und was uns ja einfach an Attraktivität gewinnt.
Der Termin wäre nicht im Mai 21, sondern im Mai 22 gewesen. Seitdem, wie ja schon gesagt wurde, hatten wir irgendwie diese 3-Monats-Verträge, wo dann irgendwie die Perspektive fehlt, wo man irgendwie eine andere Art von Infrastruktur aufbaut, wo man anders plant, wo man auch irgendwie für den Winter sich nicht gut vorbereiten kann, irgendwie Holz anhäufen in grauen Mengen und solche Sachen. Und dass wir eigentlich auch die gesamte Zeit auf der Suche nach Grundstücken sind und auf der Suche nach Grundstücken waren und auch eine relativ lange Liste von Grundstücken der Stadt vorgeschlagen haben, die dann geprüft wurden oder noch geprüft werden. Die Zeit, die wir hier sind, schon noch dafür genutzt wird, weiterzuschauen, wo können wir als Projekt weiter existieren und wo können wir auch wohnen. Weil wir sind ja nicht nur ein kulturelles Projekt, das irgendwie Veranstaltungen macht, abends abschließt und dann nach Hause geht, sondern das ist unser Zuhause auch. Was es dann halt schwierig macht, wenn man immer nur so kurze Perspektiven hat. Die Alternativperspektive an der Straßenkante zu stehen, findet kein Mensch gut, in keiner Situation.
Ich wollte noch mal auf das mit dem Holz eingehen, weil ich finde, das verbildlicht auch total gut das Problem, dass wir eine langfristige Perspektive brauchen. Ich finde, dass eine der Erfahrungen, die wir jetzt über den Sommer gemacht haben, total viel ist, uns eine Infrastruktur zu bauen, die für uns funktioniert, weil die Stadt uns nichts stellt und das uns als Gruppe irgendwie auch zusammengeschweißt hat. Und gleichzeitig auch zu sehen, was da für ein Support aus dem Stadtteil kommt. Also ich habe zum Beispiel einmal so eine Ladung Holz gefahren von so einer Oma, die das halt einfach, die hat halt einen Baum in ihrem Garten gefällt und dann hat die uns den für einen Apfel und ein Ei. Ich glaube, wir haben ihr dann einen Kuchen vorbeigebracht und dann haben wir da das Holzen mitnehmen können zum Heizen im Winter. Und gleichzeitig das Holz, was diesen Sommer gefällt wird, können wir nicht diesen Winter verbrennen. Und das müssen wir einlagern, 1 bis 2 Jahre. Und jetzt die Vorstellung, mit diesem Holz halt irgendwie umzuziehen, also ne, einfach so, um sich das mal vorzustellen, wenn man wirklich nachhaltig und auch so mit dem Stadtteil verbunden leben will, man braucht eine langfristige Perspektive.
Was mir gerade jetzt so im Gespräch auch aufgefallen ist, also man verlangt Miete, die Stadt anscheinend verlangt sie Miete. Das ist das eine. Das andere, ihr habt ja keine Infrastruktur. Und das dritte, ihr seid hier auf einem Gelände, was eigentlich was für ein Gelände ist?
Ein ehemaliges Firmengelände. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch Leerstand. Es gehörte, glaube ich, zu der Firma, die schon noch gegenüber ist. Es ist ein Gelände, was geschichtlich tatsächlich immer auf diese Weise genutzt wurde. Also es ist früher ein Zwangsarbeiterlager gewesen, später ein Gastarbeiterlager.
Sogenannte GastarbeiterInnen.
Also tatsächlich hatten wir hier Gespräche mit NachbarInnen, die gesagt haben, hier haben schon immer Leute in Baracken gelebt. Es ist halt auf jeden Fall auch, ich sag mal, nicht so die Premium-Wohnsituation. Also wenn wir gerade über die Firma reden, die hier ansässig war und das Gegenüber noch ist, es ist eine krasse Geruchsbelastung, die immer wieder auftaucht. Wir haben echt auch schon das Feedback bekommen von Menschen, die zu Besuch waren, dass sie im Nachhinein über Kopfschmerzen geklagt haben. Also es ist und bleibt irgendwie so ein brennendes Thema. Wie gesund ist es eigentlich auch hier zu leben? Also wir reden gerade nicht von der Autobahn, die man hört. Das ist was, okay, das ist in der Stadt präsent. Aber ja, halt, also die Luftbelastung könnte unter Umständen auch noch ungesund sein. Also im Zuge dessen, dass auf diesem Gelände eigentlich eine Schule gebaut werden soll, wurden Luftmessungen und wohl auch Bodenproben genommen, deren Ergebnisse wir nie gesehen haben. Es hieß dann wohl mal auf Nachfrage, es sei nicht ungesund. Wir haben jetzt aber auch mitbekommen, dass eben auf der Grundlage, dass die Schule gebaut werden soll, das Ganze jetzt eine Ebene höher ist. Also es wird jetzt auf Landesebene nochmal geprüft, ob es überhaupt tragbar ist, dass die Schülerinnen hier täglich ein paar Stunden verbringen können. Also es fühlte sich dann doch schon auch mal so an, als wären wir das Versuchskaninchen oder eben gerade noch so diejenigen, die das hier noch nutzen können. Aber für was Besseres ist es eigentlich nicht geeignet.
Was für eine Fabrikhalle ist das? Was sind das für Gerüche? Von was genau sprecht ihr?
Also gegenüber ist jetzt die AWO Carbon. Das war früher die Deutsche Carbon, als sie hier produziert hat. Es gibt hier vorne ein Gebäude. Da ist auch noch eine Inschrift, erbaut in den Kriegsjahren. Die haben im Zweiten Weltkrieg Profit gemacht mit Zwangsarbeitenden, die hier kaserniert waren auf der Fläche. Eigentlich ist das auch eine typisch deutsche Unternehmensgeschichte, die man aufarbeiten müsste. Und deshalb finde ich auch so seltsam, dass diese Hallen hier stehen. Die sollen abgerissen werden, um eine Schule zu bauen. Eigentlich sind die teilweise noch gut nutzbar, die Produktionshallen. Da war bis vor einem Jahr eine tolle Werkstatt drin vom Frankfurter Verein. Jetzt ist hier ganz viel Leerstand. Es ist aber auch nirgendwo eine Plakette, die darauf hinweist, was für eine Geschichte dieser Ort hat. Und das einfach so platt zu machen, ohne das zu thematisieren, finde ich irgendwie im Sinne von einer Erinnerungskultur auch falsch. Das ist eigentlich auch unser Anliegen, dass wir uns noch mal mehr mit der Geschichte hier befassen und auch ja mal ein Arbeitsprojekt starten wollen, was das hier eigentlich für ein Ort ist.
Hummel hat vorhin erwähnt, dass ihr tatsächlich auch neue Objekte vorgestellt habt der Stadt. Wie wollt ihr da weiterhin verfahren? Wollt ihr hier bleiben oder welche Objekte sucht ihr, welche Art Plätze?
Vielleicht noch ganz kurz, um richtig zu stellen. Also wir haben nicht Objekte der Stadt vorgestellt in Form von Häusern, sondern eben Plätze. Ne? Die Interesse liegt wirklich konkret beim Wagenplatzleben. Also wir haben jetzt nicht die Idee, ein Hausprojekt zu werden. Wir möchten eigentlich nichts kaufen. Ich meine, hallo, wenn uns jemand hört und günstiges Grundstück für uns und gute Zwecke anzubieten hat, können wir über sowas auch nachdenken. Wir sind halt nicht eine Gruppe von hochzahlungsfähigen Menschen. Aber genau, letztendlich haben wir das Interesse, auch langfristig zu wissen, okay, das ist unser Wagenplatz, weil die Form von gemeinschaftlichem Wohnen mit der eigenen Bude ist so das, was die Leute eigentlich sich wünschen und warum wir auch hier sind. Also
ich glaube eigentlich dadurch, dass wir jetzt hier auch eingezogen sind und hier eine Weile waren, finden wir es hier schon okay. Es ist halt einfach die Frage, ob das tragbar ist mit der Luft von der AWO Carbon, und das können wir halt nicht wissen, und dass das so im Hinterkopf ist, sich zu fragen, ob das eigentlich giftig ist, macht es irgendwie unangenehm, hier zu sein. Ich glaube, ansonsten ist es jetzt nicht so, dass es Leute konkret stört, dass wir auf diesem Platz sind, dass wir aber auch flexibel sind für andere Plätze.
Wir sind natürlich auch offen für andere Plätze, gerade auch vor dem Hintergedanken, dass wir auch mehr machen wollen als nur wohnen. Also klar, hier ist das jetzt auf einem Hintergedanken dieser Hallen passiert, dass wir gesagt haben, oh, wie cool es wäre, wenn wir eine Räumlichkeit hätten, zum Beispiel für eine offene Kreativwerkstatt, so dass wirklich zum Beispiel bestimmten Öffnungszeiten Kinder uns besuchen kommen und hier Bastelprojekte machen, die Geschichte mit den Upcycling-Workshops und auch Räume zu bieten für andere Menschen, die zum Beispiel einen Workshop geben wollen oder ein kleines Konzert und so weiter. Also was letztendlich dahin geht, dass wir auch sagen, hey, es ist sogar auch super, wenn es ein Grundstück gibt, wo möglicherweise ein bisschen Grün dabei ist, weil hier sind auch Pädagoginnen dabei, die auch sagen, hey, auch für mich ist es eine Zukunftsvision zu sagen, wir bieten auch pädagogisches Programm an, tiergestützt zum Beispiel, und machen es auf die Art und Weise möglich, dass so heilpädagogische Förderungen, was halt oftmals für Familien total schwer ist, sich überhaupt zu leisten, vielleicht auch niedrigschwelliger zugänglich zu machen. Dazu bräuchte es natürlich auch die Unterstützung der Stadt, weil man sich als Privatperson auf dem Frankfurter Boden diese Preise halt auch einfach nicht leisten kann, was zu mieten oder so.
Was gibt's denn hier noch für Orte, an denen ihr umziehen wollen würdet hier in dieser Stadt?
Ich fand damals richtig gut, es war ein stadteigener Vorschlag, den Bonnermeser Flugplatz, den alten Flugplatz zu nutzen. Natürlich ein Teil davon, nur einen kleinen Teil. Das ist aber nichts geworden damals.
Das ist ja ein Ort, der ist total angebunden an diese riesige Grünfläche, an die Nidda, das Parkareal. Da kann man sich ganz viel Freizeit, naturpädagogisches Angebot vorstellen. Dann gibt's da auch diese alten Hangarhallen, die hätten wir dann als Lagerräume eventuell nutzen können. Das ist natürlich auch immer praktisch. Wir haben ja auch diesen Werkstattbetrieb irgendwie, weil wir so viel bauen, dass wir, sag ich mal, schon auf eine Art von Werkstatt angewiesen sind. Das ist natürlich toll, wenn man so eine, zum Beispiel eine alte Halle oder einen großen Schuppen mitnutzen kann, neben dem Wohnen in den Wegen. Aber da haben wir eben nicht die gleichen Anforderungen wie an Wohnhaus, sondern können mit so alten Industriegebäuden zum Beispiel total gut arbeiten. Und es ist ein Ort, der zwischen den Frankfurter Stadtteilen des Nordens liegt, also der irgendwie Kalbach, Bonnermes und den Frankfurter Berg total gut verbindet. Und das ist jetzt eh der Ort, an dem wir jetzt schon Leute kennengelernt haben, wo wir uns in die Nachbarschaft eingebracht haben. Wir haben das Nordparkfest zum Beispiel mitorganisiert. Das war auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom alten Flugplatz und da total wertvolle Netzwerke aufgebaut mit Provokulta und Daheim am Berg und mit anderen AkteurInnen hier aus den Stadtteilen. Wir haben ein cooles Kulturprogramm gemacht für diese Ecke von Frankfurt, die eigentlich relativ wenig an irgendwie Kulturprogramm hat, das vor allem kostenlos ist, pädagogisches Programm, was kostenlos ist. Das ist auf sehr viel Anklang gestoßen. Dafür wäre der Flugplatz natürlich auch eine tolle Fläche. Der ist Ausflugsziel. Da könnte man total schön Angebote am Wochenende für Kids machen und denen irgendwie noch mehr beleben. Was wir auch mal ins Auge gefasst hatten, aber uns dann damals nicht eingeklinkt hatten, weil es ein großes Politikum war, sind die Güntersburghöfe. Also vor allem dort die Gärten. Da gibt es die alte Gärtnerei Klumpen zum Beispiel. Das ist allerdings eine private Fläche. Letzten Endes wird da jetzt ja kein Wohnraum gebaut, diese grüne Lunge erhalten. Unsere Wohnform würde da aber total gut reinpassen, weil wir sind mit den Wegen erstmal total mobil. Wir haben keinen so hohen Flächenverschleiß wie so Häuser und wir versiegeln nicht. Wir leben sehr naturnah und nachhaltig und ökologisch. Ich glaube, so eine Wohnform, wie wir sie praktizieren, würde sich total gut in ein Naturschutzkonzept auch einbinden lassen. Also am Ostbahnhof zum Beispiel hatten wir Zaun- und Mauereidechsen, mit denen wir ziemlich gut in Harmonie gelebt haben, die dann für den Bau dieses Hotels umgesiedelt und natürlich auch getötet wurden, als da das ganze Gebüsch weggehäckselt wurde. Eigentlich würden wir uns in genau so eine Area gut einbinden und trotzdem Wohnraum schaffen.
Eure Wohnstruktur ist sehr instabil. Ihr habt zwar jetzt bis anscheinend Ende 23 noch Möglichkeit, oder wie lange geht noch dieser einjährige Vertrag?
Wenn der Vertrag zustande kommt, dann geht er bis zum, soweit ich gerade richtig erinnere, 31. April nächsten Jahres.
aktuell gibt es keinen gültigen Vertrag. Also erstmal ist die vorherige Version ausgelaufen zu Anfang Mai. Dann waren wir 3 Wochen komplett in der Schwebe, bis dann die Post ins Haus geflattert ist mit, hier wird jetzt halt einfach eine Miete veranschlagt, die wir natürlich, wenn man jetzt durchrechnet auf irgendwie 15 Leute, ist das vielleicht für Otto Normalwohner tragbar, weil man sagt, das sind dann jetzt irgendwie 200 Euro im Monat, aber es wären ja nicht die einzigen Kosten. Und das ist einfach, das passt nicht zusammen unter dem Aspekt, dass wir weder Strom noch Wasser, Abwasser oder sonst irgendeine Art von Versorgung haben. Und all das selbst zu erstellen, kostet uns natürlich auch tatsächlich einfach diese Euros. Und deswegen können wir sie dann halt nicht mehr in Miete zahlen. Zumal die Verabredung, oder es war mal was anderes im Gespräch, ne? Es war eben, dass wir auch ja kulturell und einfach ein bisschen was geben und anbieten und das deswegen einfach auch für die Stadt toll ist, wenn es uns gibt an dem Platz.
Ich denke auch, dass sozusagen, wenn uns eine andere Nutzung von dem Ort hier gestattet werden würde, Potenzial, diesen Platz zu nutzen, auch nochmal steigen würde. Zum Beispiel ist voll viel von der grünen Fläche, die wir haben, jetzt damit bedeckt, dass wir so Unterstände gebaut haben, um Sachen zu lagern, weil wir nämlich die leerstehenden Lagerhallen nicht benutzen können. Wir könnten zum Beispiel viel mehr so Gartensachen machen. Stattdessen stehen da jetzt eben Holzschuppen und Baumaterialschuppen und so weiter und so fort. Die Werkstatt könnte zum Beispiel auch in der Halle und schon hätten wir hier ein viel grüneres Grundstück. Geht aber nicht, weil die Stadt uns nicht erlaubt, diese Hallen zu nutzen. Gleichzeitig gibt es schon auch so Gedanken, dass man eben diese Geschichte von dem Ort hier aufarbeiten kann. Wir haben gerade nochmal darüber geredet, dass sogar so Fundstücke hier sind von den Leuten, die hier früher gearbeitet haben und gewohnt in diesen Baracken. Das sind aber alles Sachen, die wir noch gar nicht in Angriff nehmen können, weil wir einfach diese Perspektive nicht haben.
Welche Absichten habt ihr jetzt für die nächsten paar Monate? Habt ihr Beratung bekommen zum Beispiel?
Es ist zumindest passiert, dass es doch Menschen gab, auch aus dem Ortsbeirat, die auch nochmal interessiert waren, was jetzt eigentlich Status quo bei uns hier in Kalbach ist, die auch nochmal vorbeigekommen sind, uns insofern unterstützen oder unterstützt haben, dass sie überhaupt die fehlende Kommunikation auf die nochmal aufmerksam machen. Aber es hat leider noch nicht so eine richtige Wirkung gegeben. Also wir wissen jetzt nur, dass es eben wirklich eine Absicht ist, dass diese hohe Miete kommen soll, dass es nicht einfach so passiert ist. Wir haben auch nochmal durchdringen lassen, dass dieser Gesprächsbedarf da ist, aber es passiert nichts.
Ja, ich wollte noch mal so einen Punkt einbringen, also einen politischen Punkt auch, weil im Prinzip ist es ja so, dass wir hier unseren Wohnraum selber schaffen. Also wir schaffen Wohnraum, preisgünstigen, bezahlbaren Wohnraum für Menschen in finanziell schwachen Situationen. Wir sind Studierende, wir sind Azubis, wir waren mal mit Alleinerziehenden, hier haben auch mal Geflüchtete gewohnt. Hier sind Leute, die von Bürgergeld abhängig sind. Also wir schaffen hier unseren eigenen Wohnraum selber, weil die Stadt Frankfurt Wohnraum für Menschen wie uns nicht verfügbar macht. Und wir haben eine SPD-Regierung in dieser Stadt, die sich sowas auf die Fahne schreibt. Silvia Weber hat auch in der FAZ ein Statement abgegeben zu unserem Projekt und gesagt, dass sie solche Initiativen und Projekte, die sich für Wohnraum einsetzen und alternative Wohnformen umsetzen, unterstützen will. Und dann wundert es uns doch, dass jetzt irgendwie diese mittel- bis langfristige Absicherung für so ein Projekt nicht so einfach funktioniert, wie uns das irgendwie signalisiert wurde. Von unserer Seite ist wahnsinnig viel Arbeit hier reingeflossen und das ist für uns natürlich ein Herzensanliegen und wir machen diese Arbeit unentgeltlich, wollen auch die Stadt eigentlich damit verändern und der Stadt was geben. Und jetzt sind wir aber durch diese Verdrängung auch nach Kalbach in die Peripherie der Stadt, also am Ostbahnhof haben wir ja diese Forderung nach mehr Wohnraum und nach auch Wohnraum für alle vor allem ganz nach vorne gestellt und uns auch verbündet mit den Stadt für alle und dem Mietenbündnis und mit verschiedenen Organisierungen von Bewohnenden von Häusern im Ostend, die da auch massive Mietsteigerungen erfahren haben. Ich glaube, eine war da bis zu 80% oder 90% so maximal illegal. Also es ist ein Thema, was in Frankfurt so viele Menschen betrifft. Und jetzt sind wir halt auch mit diesen Forderungen und mit einem Lösungsansatz, nämlich unserem experimentellen Wohnen und sich den Wohnraum selber zu schaffen, aus der Stadt raus gentrifiziert worden an den Stadtrand. Also wie gesagt, wir mögen auch dieses Viertel und wir sind hier gerne, aber wir wurden auch irgendwie mit diesen Ansätzen und mit unserem Konzept auf eine Art unsichtbarer gemacht. Und deshalb verschwinden wir jetzt natürlich auch viel schneller in der Schublade des Vergessens für die Stadt, weil wir natürlich nicht mehr am Ostbahnhof besetzen, Transparente aufhängen, Kundgebung machen und jede Woche in Zeitungsartikel landen, sondern weil wir hier abgeparkt sind, erstmal uns hier wieder neu sortieren müssen, die Infrastruktur wieder selber neu bauen müssen und irgendwie ja einfach nicht mehr so sichtbar sind, wie wir es dort waren.
Dass es eben tatsächlich ja vollkommen schade ist, dass die Politik nach außen hin sich das, wie du schön sagtest, auf die Fahne schreibt, aber leider in der Realität folgend daraus nichts umgesetzt wird.
Ausnahme jetzt die Gespräche mit der Stadt. Welche Gespräche oder Beratungen haben weiterhin stattgefunden?
Das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen ist für uns eine super Initiative und Unterstützung. Wir haben da während den Infobörsen, also dieses und letztes Jahr, mit sehr, sehr netten Mitarbeiterinnen immer gute Gespräche geführt. Die haben auch angeboten, dass sie uns mal besuchen kommen und sich mit uns beraten, wie wir hier die Situation gut voranbringen können. Mit Beate Steinbach haben wir ein sehr aufschlussreiches Gespräch geführt und das ist mit vielen Tipps, wie wir diese Vertragsverhandlungen irgendwie weiterbringen können. Und das ist insgesamt schon ein ziemlich cooles Element in der Stadtverwaltung. Das haben, glaube ich, nicht alle Städte so unbedingt. Das ist ja auch irgendwie ein erkämpftes oder eingefordertes Element, dass es diese beiden Anlaufstellen gibt. Und das hat uns schon bisher auf jeden Fall geholfen.
Dass wir das hier eigentlich wieder umsetzen wollen, was wir auch am Ostbahnhof beispielsweise gemacht haben. Also mehr Workshops, mehr öffentliche Veranstaltungen. Am Ostbahnhof beispielsweise gab es auch Erste-Hilfe-Workshops oder wie man Sachen selber reparieren kann, wie man Sachen selber drucken kann. Wir hatten einen relativ großen Umsonstladen. Für Leute, die das Konzept nicht kennen, bedeutet das im Endeffekt, alles, was man da bekommt, ist umsonst und kann man mitnehmen. Und wenn man Sachen nicht braucht, kann man die da hinbringen. Was in einem Viertel, in dem viele Leute darunter leiden, dass Mieten unendlich hoch sind, dass sie sich dann andere Sachen nicht mehr leisten könnten, totaler Mehrgewinn ist. Und auch unabhängig davon, für jedes Viertel eigentlich immer. Und dass wir, egal an welchem Ort wir sind, eigentlich auch so einen Raum zur Verfügung stellen wollen. Das ist quasi auch eine Perspektive für, wo wir länger sind, so wie jetzt hier, wieder so ein Raum aufzumachen. Raum bedeutet in dem Sinne jetzt nicht ein Gebäude oder so, sowas. Ein Schuppen, eine Gartenlaube, irgendwie was, was auch frei zugänglich ist, wo Leute irgendwie halt für sich selbst schauen können, was möchte ich haben, was nehme ich mit, was lasse ich da.
Da würden wir hier voll den Gewinn haben, wenn wir eine Nutzung von mehr Fläche genehmigt kriegen würden für so Workshops und auch sowas wie einen Umsonstladen. Ich meine, im Sommer machen wir hier Kino auf der freien Fläche, im Winter ist es ein bisschen schwierig, da will sich halt niemand mehr hinsetzen und irgendwie in der dicken Jacke 1,5 Stunden auf dem Gartenstuhl sitzen. Wenn man da die überdachte Fläche benutzen könnte, wäre es super, könnten wir viel mehr machen.
Also ich finde eigentlich, und das ist auch eine unserer Forderungen bei der Börse für gemeinschaftliches Wohnen gewesen, dass die Stadt eben auch Flächen und Wohnraum für gemeinschaftliche und auch experimentelle gemeinschaftliche Wohnprojekte zur Verfügung stellen sollte, weil wir sind Teil von der Stadt, wir sind mit unserer Lebensform Teil der Stadtgesellschaft. Wir bieten hier Wohnraum und Angebot und ich finde, dass die Stadt auch solche Initiativen unterstützen sollte und uns eine Fläche zur Verfügung stellen sollte. Natürlich kann man eine kleine Pacht dafür entrichten, aber in der Summe, wie das jetzt erwartet wird, hat uns das doch sehr überrascht.
Und ist es auch einfach nicht möglich zu zahlen?
Auch aus dem Konzept heraus von solchen Sachen wie Housing First beispielsweise. Erstmal muss ja das Problem der drohenden Wohnungslosigkeit bearbeitet werden und das ist eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Ohne dafür weiter zu versiegeln, ohne dafür immer erstmal riesengroße Konzepte zu entwerfen für Gebäude, die dann sowieso nicht umgesetzt werden können, weil sich es keiner leisten kann, das zu bauen. Und selbst wenn sie gebaut werden, wie verschiedene Orte, wo zwischenzeitlich Leute temporär wohnen, die dann wieder abgerissen werden müssen und danach wieder leer stehen, ist jede freie Fläche, jede freie Baufläche, die noch keine Grube ist, wo kein riesiges Loch ist, eine Möglichkeit, dass da ein Wagenplatz entsteht. Also es gibt unglaublich viele städtische Flächen und auch private Flächen und im Generellen überall eigentlich potenzielle Plätze.
Ich finde auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass es auch durchaus so ist, dass da, wo Wagenplätze sind oder da, wo wir sind, sieht es auch einfach netter aus. Also unser Wagenplatz sieht netter aus als jede Brachfläche, weil wir uns dann Mühe geben, dass da Pflanzen sind und Töpfe und für dekorative Artikel. Also ich finde absolut, dass das halt auch einfach was hermacht, optisch.
Wir von der Stadt auch die Zusage bekommen haben, dass sie uns eine langfristige Fläche zur Verfügung stellen. Das hat Silvia Weber bei dem Umzug hierher eben in der Presse so gesagt. Und dass wir auch uns darauf geeinigt haben, dass die Stadt Flächen prüft, dass wir Flächen vorschlagen. Also wir haben circa 30 Flächen in der Stadt ausgemacht. Die Koordinaten, die Daten davon, wir haben auf Plan AS auch schon Nutzungsdaten und so rausgesucht, das gesammelt an die Stadt geschickt, die das prüfen will. Und wir haben bis heute keine einzige Fläche vorgeschlagen bekommen. Und das ist mitunter 2 Jahre her. Also noch als wir auf dem Ostbahnhof gewohnt haben, haben wir schon mal Flächen vorgeschlagen, auch Ansage der Stadt hin, dass wir das tun können. Und da hat sich nichts getan. Da fragen wir uns schon, was passiert da eigentlich? Wird daran überhaupt gearbeitet oder nicht? Oder weiß die Stadt überhaupt, welche Flächen ihnen gehört? Das ist anscheinend auch nicht so einfach herauszufinden. Und das ist schon sehr intransparent. Also wenn man mal die ganzen Brachflächen so ausmacht, dann fragt man sich irgendwie schon, wie kann das eigentlich sein? Es gibt so einen Platzmangel und irgendwie liegen dann so Flächen brach und keiner weiß, warum und wem sie gehören und warum wir die nicht nutzen können.
Zu der Frage, warum Wagenplätze irgendwie ökologischer sind, ist zum vielleicht das offensichtlichste oder einer der offensichtlichsten Punkte, dass für einen Wagenplatz keine Fläche versiegelt werden muss. Jeder Wagenplatz kann mit der Fläche arbeiten, die existiert, solange sie einigermaßen eben ist. Ob das eine bereits versiegelte Betonfläche ist, ob das eine Wiese ist, ob das ein Schotterplatz ist, das spielt da drin fürs Erste erstmal keine Rolle. Es entsteht quasi nicht der Kostenpunkt einer riesigen Baustelle im ersten Moment, um überhaupt Wohnungen zu schaffen. Und im zweiten, wenn das eine grüne Fläche ist und wenn da Bäume sind, dann müssen die nicht gefällt werden, weil so ein Wagen nimmt nicht den Raum von einem Haus ein. Mit vielen Wegen kann man das erreichen, was man mit kleinen Häusern auch so erreichen kann, und erhält aber trotzdem gleichzeitig nicht denselben Raum an versiegelter Fläche. Und man erhält, dadurch, dass man so lebt, wie man lebt und die Infrastruktur selber schafft, einen viel intensiveren Überblick darüber, wie der eigene Verbrauch eigentlich aussieht. Der Verbrauch an Wasser, der Verbrauch an Heizmitteln, auch der Verbrauch an Strom, wenn man den über Photovoltaik beispielsweise selbst produziert. Und hat dadurch einen ganz anderen Bezug zu diesen Sachen. Man kriegt das für manche Leute vielleicht nicht so interessant wie für andere. Es gibt keinen Hausflur. Der Hausflur ist das Draußen. So, man ist viel näher an der Natur, man bekommt jedes Wetter mit. Man ist nicht so abgekapselt von all dem, was um einen rum passiert. Es ist auch eine gängige Variante, im Endeffekt einen kleinen ökologischen Fußabdruck zu haben. Also es geht irgendwie darum, verschiedene Wohnprojektformen, die entstehen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Okay, Clusterwohnen, gemeinschaftliches Wohnen, wie können solche Sachen eigentlich funktionieren? Wie können die umgesetzt werden, dass die nachhaltiger werden, dass die ökologischer werden und dass die nicht noch intensiver die Klimakrise zuspitzen? Und Bauwagenplätze in der Form, wie wir das jetzt beispielsweise machen, sind ein Bestandteil dieser experimentellen Wohnform, die da gegensteuern können, gegen Extremwetterphänomene, die in den letzten Jahren exzessiv zunehmen, die auch daher rühren, dass in solchen Gebieten wie Ballungsgebieten und Stadtgebieten unendlich viele Flächen versiegelt werden und dadurch eine andere Art von Luftdruck entsteht. Allein dadurch, wie sich der Boden aufheizt beispielsweise.
Was man jetzt nicht so gut kann auf dem Wagenplatz, ist mehrere Stockwerke bauen. Also leider nicht. Zumindest nicht, wenn man transportfähig bleiben möchte und sich dann noch an die Straßenverkehrsordnung halten muss. Ich finde nochmal wichtig, dass man sagen kann, dass häufig sind Bauwägen von den Leuten, die diesen Wohnraum erschaffen, weil sie günstig leben wollen, auch irgendwie auf eine Sparvariante gebaut. Also hier bei uns auf dem Platz hat sich niemand ein Tiny House für 75 oder 24 oder 15.000 Euro gekauft, ne? Das ist klar. Sondern wir machen alle DIY und ich würde sagen, ein richtig hoher Anteil der Sachen, die wir hier produzieren, ist auch recycelt und nochmal benutzt und wieder benutzt und umfunktioniert. Und das hat auch auf jeden Fall seine Vorteile.
Und wenn wir Material zukaufen, also vor allem für Bauwegen, dann kaufen wir überwiegend nachwachsende Materialien. Also das heißt, wir bauen viel mit Holz, wir bauen mit ökologischen Dämmstoffen wie Holzwolle oder recycelter Jute. Wir dämmen mittlerweile ziemlich gut, sodass wir eigentlich relativ wenig heizen müssen, wenn der Wagen gut gedämmt ist, und sind da irgendwie auch orientiert an irgendwie modernen Standards, würde ich behaupten. Ja, und also unser Verbrauch tatsächlich von Wasser, Strom, Heizmittel ist massiv viel geringer als von jemandem, der in der Wohnung wohnt. Wir haben mal in meinem alten Projekt eine Statistik gemacht. Ich glaube, da sind wir so auf, dass wir 80% weniger Verbrauch haben an Wasser und Strom als Autonomalverbraucher irgendwie gekommen. Wir leben in Bauwegen und ausgebauten Bussen oder alten LKWs. Jeder hat seinen eigenen Wagen als Privatzimmer sozusagen oder als Privatraum. Und darüber hinaus teilen wir uns Gemeinschaftsräume. Wir haben zum Beispiel einen Küchenwagen, wir haben einen Werkstattwagen, wir haben sogar einen Bürowagen, wir haben eine gemeinsame Bar, wir haben jetzt ganz neu einen Wohnzimmerwagen. Und wir haben einen großen Außenbereich, der unser Flur oder unser Garten ist, mit einer überdachten Außenküche. Genau, so sieht es hier aus, so kann man sich das vorstellen. Und wir haben natürlich auch noch weitere Projekte geplant.
Und wir haben eine richtig coole Draußendusche, die im Sommer super nice zu nutzen ist. Im Winter müssen wir jetzt natürlich gucken.
Ja. Wie sieht's aus mit Aktionen? Was plant ihr jetzt diesen Herbst, Winter? Wo findet man euch, falls Leute sich informieren möchten, vielleicht euch besuchen oder unterstützen wollen würden?
Es ist tatsächlich so, dass momentan wir nicht gerade so strotzen und blinken mit sehr vielen Aktionen, gerade einfach weil diese einrückende kalte Jahreszeit echt viel Orga bedeutet für uns, was eben Holz und so weiter angeht oder schnell noch fertig bauen. Es gibt halt immer wieder mal regelmäßig oder unregelmäßig kann man fast eher sagen, Barabende. Und wir haben einen Telegram-Infokanal, auf dem wir dann mitteilen, wenn es Aktionen gibt. Der lautet...
Ich wollte noch ergänzen, wir haben auch Upcycling-Workshops, die wollten wir jetzt regelmäßig machen. Da haben wir letztens einen Auftakt gemacht und alte Fahrradschläuche abgecycelt. Wir haben die gewoben, wir haben die genäht zu Bauchtaschen, wir haben Getränkehalter gebastelt. Also wir haben ziemlich coole Sachen gebastelt und das dachten wir, ist schön für die kalte Jahreszeit im Wohnzimmer zusammen aus alten Materialien etwas Neues entstehen zu lassen. Dazu sind alle, die darauf Lust haben, herzlich eingeladen. Darüber hinaus sind wir offen, stellen auch gerne unseren Platz zur Verfügung, wenn Leute Ideen haben, also wenn Leute Veranstaltungen machen wollen, wenn Leute uns kennenlernen wollen, weil sie bei uns mitmachen wollen, dann können sie sich auch gerne melden und dann ja, kann man hier auch was umsetzen, was man sich schon immer gewünscht hat.
Genau, das ist auch noch nicht in der konkreten Planung, aber ein Wunsch für was wir auch gerne machen wollen, ist eine Küche für alle im Viertel. Genau, dazu gibt es noch keine konkreten Pläne, aber wir stellen uns auch vor, uns mit Dingen wie zum Beispiel einer Küche für alle im Stadtteil einzubringen, gegen Spende einfach ein warmes Essen haben können, man gemeinsam essen kann.
Wo findet man euch vielleicht virtuell, außer bei dem Telegram, was gerade Bertha angesprochen hat?
Man kann uns erreichen über unsere E-Mail, weneedhomesffm@riseup.net. Man findet uns auf, wenn ich das jetzt richtig zuordne, Twitter mit @weneedhomesffm. Und der Telegram-Kanal heißt t.me/weneedhomestostayathome.
Ja, prima. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich hier im Namen der Redaktion, dass ihr jetzt so ganz offen und sehr, ich sag mal, aufklärerisch für uns gesprochen habt. Vielen lieben Dank. Vielleicht habt ihr noch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Tipps, die ihr gerne mitgeben wollt, Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und irgendwie auch dahinter stehst, dass es wichtig ist, dass irgendwie der Inhalt und das, was passiert oder auch was nicht passiert, ein bisschen in die Öffentlichkeit gerät. Und ich begrüße es sehr, dass wir jetzt im Radio gelandet sind. Vielleicht hat ja ein Zuhörer oder eine Zuhörerin auch nochmal eine ganz andere Idee, wo wir vielleicht Fuß fassen könnten. Vielleicht gibt es ja Orte, die unser Potenzial quasi erwarten.
Wenn Leute Interesse haben, uns kennenzulernen, sich mit der Wohnform Wagenplatz auch zu beschäftigen, das ist für viele Leute nämlich ein Fragezeichen, dann schreibt uns gerne an, dann können wir uns verabreden, dann könnt ihr vorbeikommen oder auch wenn ihr Veranstaltungsideen habt. Und wir haben tatsächlich ziemlich viele Anfragen, also die Nachfrage nach dieser Wohnform ist sehr hoch. Also wir bekommen sehr viele Anfragen von Leuten, die auch im Wagen leben wollen, die uns fragen, wie macht ihr das eigentlich, wie baut man einen Wagen aus, habt ihr noch Platz? Leider sind wir gerade voll, muss man dazu sagen, aber wir sind sehr bereit, das Know-how zu teilen, wie überhaupt Wagenleben funktioniert, wie man baut, wie man eine Infrastruktur ausbaut und dazu einen Austausch zu haben.
Ja, prima. Vielen lieben Dank fürs Polytopia-Magazin und für alle, die gerne diese Sendung jetzt auch nachhören wollen, auf polytopiamagazin.de könnt ihr selbstverständlich die Sendung A nachhören, leider ohne Musik, aber wer weiß. Vielleicht kommt ja wieder eine Wiederholung und ihr könnt das Ganze nochmal hören. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Das war das Polytopia-Magazin heute für euch wieder mit dem Thema Wohnprojekte, Wohnen im Allgemeinen in der Stadt und welche Möglichkeiten gibt es, diese prekäre Lage hier unserer Wohnungsnöte in der Stadt nochmal entgegenzuwirken. Alle Sendungen, die ihr jetzt gehört habt oder auch nicht gehört habt, könnt ihr gerne auf polytopiamagazin.de nachhören. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao.